Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marie Kaiser.
Und ich bin so froh, Marie, dass du es geschafft hast. Gerade noch auf die Minute warst du hier nach diesem Verkehrschaos da draußen. Das ist echt jede Menge los. Und ich freue mich sehr, dass wir gleich über ein Buch reden, das so ungefähr das Gegenteil ist von dem, was du jetzt gerade hinter dir hast.
Oh ja.
Wir reden über das Schlafen. Im Hansa Berlin Verlag gibt es nämlich eine neue Reihe. 10 Bücher über die 10 wichtigsten Dinge des Lebens. Und klar, Schlafen gehört dazu.
Und außerdem besprechen wir gleich das neue Memoir von Salman Rushdie, Knife, Gedanken nach einem Mordversuch. Das alles ist drin und noch viel mehr in diesen Literaturagenten. Und zu Beginn hören wir gleich richtig gute Musik, nämlich Gossip mit Perfect World.
Das Leben lesen, so heißt eine neue Reihe im Hansa Berlin Verlag, die nicht weniger verspricht als 10 Bücher über die 10 wichtigsten Themen des Lebens. Da schreibt zum Beispiel Doris Dörrie übers Wohnen, Svenja Flasspöhler übers Schreiben oder Daniel Schreiber übers Essen. Den Anfang der Reihe machen die Essays von Elke Heidenreich übers Altern und der von Theresia Enzensberger übers Schlafen. Mit Theresia Enzensberger sind wir jetzt in Los Angeles im Thomas Mann Haus verbunden, wo sie nämlich gerade für eine Residency ist und durch die Zeitverschiebung auch für uns extra ganz früh aufgestanden ist. Hallo und guten Morgen nach Los Angeles.
Hallo, guten Morgen.
Theresia Enzensberger, Sie gehörten früher zu dieser Gruppe von Menschen, die sich egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit in irgendeine Ecke hauen und 10 Stunden durchpennen können, mindestens. Das hat sich allerdings leider dramatisch verändert. Jetzt leiden Sie massiv unter Schlaflosigkeit, so wie, das schreiben Sie auch, nachweislich immer mehr Menschen weltweit. Stand eigentlich dieser Befund, also diese Schlaflosigkeit und die Tatsache, dass es so viele Menschen trifft, am Anfang Ihres Essays?
Naja, also ich hatte damals tatsächlich schon darüber geschrieben, dass ich so viel schlafe. Heute denke ich natürlich, wie beneidenswert. Und ich hatte da aber eine Reportage geschrieben und deswegen hatte die Verlegerin, glaube ich, an mich gedacht bei dem Thema Schlafen. Aber als sie mich dann fragte, war ich natürlich Feuer und Flamme, weil Leute, die wenig schlafen, sich natürlich irgendwie leider obsessiv mit dem Schlaf beschäftigen. Das heißt, ich hatte sowieso schon relativ viel über das Thema nachgedacht und dachte, das wäre sinnvoll, sich da auch irgendwie intellektuell mit auseinanderzusetzen.
Und das tun Sie auf sehr vielschichtige Weise. Also zum Beispiel sehr, sehr interessant, wie der Schlaf in aktuellen Diskursen, gerade in politischen Diskursen, immer gern als Metapher für Dummheit, für Ahnungslosigkeit, fürs sich wegducken gelesen wird. Also Stichwort die Schlafschafe. Dabei ist ja dieser Schlaf in vielerlei Hinsicht eigentlich eine wirklich widerständige Kraft. Eine, die sich kapitalistischer Verwertungslogik erstmal sehr eindrucksvoll entzieht. Warum, glauben Sie, greift die Schlaflosigkeit gerade derzeit so um sich?
Naja, also auf der einen Seite, im Schlaf kann man nicht konsumieren, im Schlaf kann man nicht überwacht werden. Das heißt sozusagen, die moderne Gesellschaft, der moderne Kapitalismus hat erstmal nichts vom Schlaf. Aber ich habe auch mehrere Studien angeschaut und es gibt schon so eine Art Konsens, dass Schlafstörungen zugenommen haben. In einer heißt es, dass seit 2010 Schlafstörungen um mehr als 50% angestiegen sind. Und ich will jetzt gar nicht so einen langweiligen kulturpessimistischen Punkt machen über Technologien, aber natürlich weiß jeder, der abends mal mit dem Handy im Bett lag, dass die Tatsache, dass man shoppen kann, dann gleichzeitig irgendwie Bomben sieht, die auf entfernte Orte fallen, den Klimawandel, also die sogenannte Polykrise. Natürlich stresst uns das und Stress ist nicht gut für den Schlaf.
Und wenn man dann an Schlaflosigkeit leidet, dann ist das auch eine echte Höllenqual. Was macht das mit Menschen, was macht es mit ihnen, wenn der Schlaf sich für wirklich mehrere Nächte rar macht?
Ja, das ist ganz schrecklich. Ich meine, ich schreibe auch, am vierten Tag kommt die Verzweiflung. An Tag 2 kann man noch so einigermaßen funktionieren. Manchmal ist es sogar so, dass man so einen Adrenalinschub kriegt. Aber am vierten Tag fängt man an zu verzweifeln und zu googeln, ob es eine Krankheit gibt, wo man nie wieder schlafen kann. Weil dann fängt man an, darüber nachzudenken. Natürlich ist auch ein Nebeneffekt von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, dass die Leute das ignorieren, wenn sie nicht schlafen können und trotzdem weiter funktionieren und weiter arbeiten. Und das macht krank. Also am Ende des Tages macht Schlaflosigkeit krank. Da braucht man nicht mal Mediziner fragen. Das erlebt man ja am eigenen Körper.
Jetzt interessieren Sie sich in Ihrem Essay besonders für die Zwischenwelten des Schlafes. Den Torpor zum Beispiel, das war ein Wort, das kannte ich noch gar nicht. Was genau ist das und warum ist dieser Torpor in der heutigen Zeit auch in Gefahr?
Also der Torpor ist der Zustand, in dem sich, also Tiere, die Winterschlaf machen, begeben sich in diesen Zustand. Und man denkt ja beim Winterschlaf, dass die Tiere einfach halt sehr lange schlafen. Ich habe aber dann herausgefunden, dass dem nicht so ist, sondern dass das nur eben ein Zustand ist, in dem alle Funktionen des Körpers so weit heruntergefahren sind, dass sie kaum noch Energie verbrauchen. Die Tiere müssen sich aber ab und an sozusagen wieder ein bisschen aufwecken, um sich zu erwärmen. Und das ist anscheinend wahnsinnig anstrengend. Und durch den Klimawandel werden diese Phasen immer länger. Und generell ist es sehr schwierig, überleben nicht alle Tiere das Aufwachen vom Winterschlaf, weil sozusagen, wenn die Energiereserven im Torpor zu sehr aufgebraucht wurden, können sie nicht mehr aufwachen. Das fand ich irgendwie auch ein interessanter Nebenweg, in den mich meine Recherchen geführt haben. Mhm.
Und wenn wir nochmal zu dem kommen, was bei uns Menschen ganz konkret beim Schlafen passiert, auch in diesen Zwischenphasen, da gibt es in dieser allerersten Phase beim Einschlafen ja so ein Phänomen, das kennen viele von uns sicher, weil man so ganz krass zusammenzuckt, als würde man sich so voll erschrecken. Was da genau passiert, das ist offenbar noch nicht ganz genau abschließend erforscht worden, aber Sie selbst haben, finde ich, eine sehr schöne Erklärung.
Ja, also diese Einschlafzuckungen sind auch medizinisch unbedenklich und sehr weit verbreitet. Also viele haben das, glaube ich, schon erlebt. Ich habe das so ein bisschen gelesen, weil der Schlaf ist ja eine Art Kontrollverlust. Man verliert das Bewusstsein. Insofern ist es natürlich auch auf eine Art beängstigend. Und ich habe das gelesen als so ein Moment, in dem der Körper praktisch die Reißleine zieht und einen nochmal zurück ins Wach katapultiert.
Also fast Angst hat vor diesem sich fallen lassen, ne?
Ja, genau. Also so habe ich das beschrieben.
Ja. Jetzt gliedert sich Ihr Buch analog dem menschlichen Schlafzyklus. Also von dem haben wir allerdings, ich glaube, gleich 4 oder 6 Zyklen pro Nacht, die wir durchlaufen. Und diese Kapitel oder auch diese Zyklen, bauen die eigentlich zwingend aufeinander auf?
Nein, gar nicht. Also ich meine, die Schlafzyklen mit Sicherheit, da kann man nicht das eine ohne das andere haben oder einfach die Reihenfolge wechseln. Aber das Schöne ist ja, in meinem Buch kann man natürlich hin und her springen und das war auch der Gedanke, dass man nicht das in einem Rutsch von vorne nach hinten, sondern man kann sehen, worauf man am meisten Lust hat.
Ja, und wenn man beispielsweise auch einfach Lust hat, eine total packende Kurzgeschichte zu lesen, dann gibt es auch was. Neben dem Einschlafen, also dem leichten Schlaf, gibt es den Tiefschlaf und aber auch den Traumschlaf. Und um diesen letzten zu bebildern, da haben Sie nämlich diese Kurzgeschichte geschrieben, die, wenn wir nicht ahnen würden, dass dies ein Albtraum sein soll, erschreckend dicht dran ist an der Realität. Also an echter Paranoia, an echter Angst. Was hat es mit dieser Geschichte auf sich?
Ja, also es gibt ja eine lange literarische Tradition natürlich von Träume darzustellen. Der Surrealismus ist vielleicht das prominenteste Beispiel. Und ich dachte aber, ich wollte eben nicht ganz so in die Richtung des Surrealismus gehen, sondern ich habe mich eher an so einer Kurzgeschichte von John Cheever orientiert, die heißt The Swimmer. Und da ist eben auch alles sehr real, bis es unmerklich immer stranger wird. Und so empfinde ich auch die schlimmsten Albträume, die ich habe, sind die, in denen man nicht mehr unterscheiden kann, wo man eigentlich ist, ob man in einem Traum ist oder in der Realität.
Theresia Enzensberger, Schlafen, ein philosophischer Streifzug durch die Nacht und eine sehr persönliche Erkundung der Schlaflosigkeit erscheint morgen am Montag in der neuen Essayreihe Das Leben lesen bei Hansa Berlin. 112 Seiten kosten 20 €. Und wir danken ganz herzlich fürs Gespräch und wünschen einen gesunden Schlaf.
Vielen lieben Dank.
Radio 1. Favorit Buch.
Am 12. August 2022, einem sonnigen Freitagmorgen um 10:45, wurde ich von einem jungen Mann mit einem Messer angegriffen und beinahe getötet, Nachdem ich gerade die Bühne des Amphitheaters in Chautauqua betreten hatte, um darüber zu reden, wie wichtig es ist, sich für die Sicherheit von Schriftstellerinnen und Schriftstellern einzusetzen.
So beginnt Salman Rushdies Buch Knife, Gedanken nach einem Mordversuch. Der weltberühmte Schriftsteller und Booker-Preisträger denkt in Knife über die Bedrohung nach, die ihn mehr als 30 Jahre, nachdem der iranische Revolutionsführer Khomeini eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen hat, nun doch einholt. Am Donnerstag stellt Salman Rushdie Knife vor, bei der Deutschlandpremiere seines Memoirs im Deutschen Theater im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals Berlin und live übertragen auf Radio 1 und Radio 3. Literaturagentin Marie Kaiser hat Knife gelesen.
Marie, Salman Rushdie verarbeitet in Knife also diesen lebensbedrohlichen Anschlag, der noch nicht mal 2 Jahre her ist und bei dem er ja auch ein Auge verloren hat. Das ist eigentlich eine unglaublich kurze Zeit, um so ein Buch zu schreiben. Wieso wollte er dieses Buch schreiben?
Na, er schreibt, dass er kurz nach dem Anschlag fest davon überzeugt war, dass er nie wieder werde schreiben können, schon gar nicht über dieses schreckliche Ereignis. Aber alle, sein Verleger, befreundete Schriftsteller, haben immer wieder gesagt, du wirst wieder schreiben und du wirst auch darüber schreiben müssen. Und sie haben letztlich Recht behalten. Rushdie brauchte die ersten Wochen wirklich alle verfügbare Kraft, um zu überleben, diese ganzen Reha-Maßnahmen über sich ergehen zu lassen. Aber als es ihm nach den wochenlangen Qualen in Krankenhäusern körperlich besser geht, wird Rushdie klar, ich muss schreiben. Schreiben ist für mich eine Form der Selbstreparatur. Und er beschreibt dann auch wirklich diesen Angriff, der 27 Sekunden gedauert hat, aus seiner Perspektive 27 Sekunden, in denen der Täter 15 Mal auf ihn einstechen konnte. Er beschreibt, das Letzte, was mein rechtes Auge gesehen hat, ist ein Mann in Schwarz mit Maske, der auf ihn zurennt, wie ein Geschoss, das nicht aufgehalten wurde, weil es bei dieser Veranstaltung unglaublicherweise keinerlei Security gegeben hat. Und Salman Rushdie berichtet von seiner eigenen Erstarrung, dass er sich zutiefst einsam gefühlt habe, als er da verletzt auf der Bühne lag, weil er dachte, er werde unter Fremden sterben. Das war so ein Moment, der mich besonders berührt hat. Aber auch, dass ihm absurde Gedanken durch den Kopf geschossen sind, wie, die zerschneiden meinen schönen Anzug. Wow. Oder in dieser Anzugstasche sind meine Schlüssel, meine Kreditkarten. Was eigentlich gar nicht so absurd ist, weil sich darin natürlich auch so ein starker Lebenswille spiegelt. Also Rushdie schreibt, ich dachte schlicht nicht daran zu sterben und hatte durchaus vor, Schlüssel und Karten zukünftig wieder zu gebrauchen. In einer Zukunft, auf der etwas in mir mit aller Kraft bestand, lebe. Flüsterte es in mir, lebe. Und dieses Lebe taucht immer wie so ein Refrain in diesem Buch wieder auf. Das ist wirklich eine Kampfansage für die Freiheit, das Buch, aber auch ein Buch darüber, wie wichtig Liebe ist, um einen unvorstellbaren Angriff wie diesen zu überleben, wie seine Familie und auch gerade seine Frau, die Dichterin Eliza Griffiths, ihm durch ihre Liebe und ihre Fürsorge alle Gründe geben, unbedingt überleben zu wollen.
Jetzt ist dieser Titel, also Knife, Messer, ja selbst extrem prägnant, extrem schneidend. Welche Rolle spielt dieses Messer genau, mit dem der Angriff auf ihn verübt wurde?
Er denkt wirklich so philosophisch über das Messer an sich nach, das anders als so ein Gewehr zum Beispiel kein reines Instrument der Gewalt ist, sondern eigentlich ein Werkzeug, mit dem ja auch schöne Dinge getan werden können. Ein Beispiel, das er nennt, ist die Hochzeitstorte anschneiden zum Beispiel. Und er stellt fest, dass sein Messer, also sein Werkzeug, mit dem er sich zur Wehr setzen kann gegen so einen Angriff, eben die Sprache ist, die Literatur. Er sagt, Sprache kann die Welt aufschneiden und ihre Bedeutung zeigen, ihre inneren Mechanismen, ihre Geheimnisse, ihre Wahrheit. Und Salman Rushdie beschreibt, wie ihn das Messer dieses Attentäters eben auch brutal von seinem alten Leben abgeschnitten hat, von diesem guten Leben. Er ist ja 2000 nach New York gezogen, hat irgendwie beschlossen, ich verstecke mich nicht länger, ich lebe nicht mehr mit Polizeischutz, ich gehe auf Partys, Konzerte, ich gehe in Restaurants, da war er mit seiner Frau glücklich und all das ist vorbei nach diesem Anschlag und sein Überleben erscheint ihm, wie vielen Ärztinnen und Ärzten übrigens auch, als ein Wunder. Dabei hätte er selbst nie an Wunder geglaubt und es kommt ihm ein bisschen vor, als wäre er zu einer Figur aus einem seiner Romane geworden, in denen sich ja so viele wundersame Dinge finden, so als hätten ihn seine Romane gerettet mit ihrem magischen Realismus.
Wow. Jetzt haben wir über eins beziehungsweise über einen überhaupt noch nicht gesprochen, nämlich über den Täter. Welche Rolle spielt der oder wie viel Platz räumt er dem überhaupt ein?
der kommt erst am Ende des Buches vor. Er nennt den Namen seines Angreifers auch nicht. Das ist ja ein junger Amerikaner, der aus dem Libanon stammt. Der heißt schlicht bei ihm A wie Angreifer. Und Rushdie gesteht auch, dass er ihn in Gedanken nur Arschloch nennt oder den Affen Blöden, der übrigens nur 2 Seiten aus Büchern von Rushdie gelesen hat und ein paar YouTube-Filme geguckt hat, um diese Tat zu begehen. Und er überlegt tatsächlich, ob er sich mit diesem Mann treffen sollte, ihn zur Rede stellen sollte, entscheidet sich dann aber für einen fiktiven Dialog mit diesem Mann, der ihn ermorden wollte. Und er spielt da so 4 mögliche Gespräche in Knife durch. Er redet mit ihm über seine Radikalisierung in einer Kellerwohnung in New Jersey, wo er sich islamistische Imame bei YouTube angeschaut hat. Und Rushdie fragt ihn in diesen fiktiven Dialogen regelrecht aus, verhört ihn. Und als der Täter irgendwann genug hat und sagt, diese Unterhaltung ist zu Ende, entgegnet ihm Rushdie, diese Unterhaltung findet in meinem Kopf statt. Deshalb ist sie erst zu Ende, wenn ich es will. Also es ist wirklich so eine Ermächtigung. Da spricht der ganze Kampfgeist raus, der sich wirklich durch dieses Buch zieht. Und Salman Rushdie setzt dem Attentat auf ihn wirklich seine Erzählung entgegen. Er überlebt nicht nur, sondern er holt sich hier schreibend sein Leben zurück. Und das zu lesen, das ist wirklich sehr beeindruckend.
Am Donnerstag, also am 16.05., stellt Salman Rushdie sein neues Buch Knife im Deutschen Theater vor. Ulrich Mattes wird die deutschen Passagen lesen. Die Veranstaltung ist restlos ausverkauft, aber Radio 1 und Radio 3 übertragen die Lesung live ab 19 Uhr. Rushdies Memoir Knife ist im Penguin Verlag erschienen in der Übersetzung von Bernhard Robben. 256 Seiten kosten 25 Euro.
Radio 1. Favorit Buch.
Und das ist in dieser Woche Knife von Salman Rushdie, das Memoir, in dem der Schriftsteller das auf ihn verübte Attentat verarbeitet, das ihn trifft, mehr als 30 Jahre, nachdem das iranische Regime wegen seines Romans, die satanischen Verse, eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen hatte.
Und bevor wir am Donnerstag ab 19 Uhr Salman Rushdies einzige deutsche Lesung übertragen aus Knife, hören wir jetzt eine Passage aus dem Hörbuch, das im Hörverlag erschienen ist. Salman Rushdie beschreibt den Moment nach dem Angriff, als er verletzt am Boden liegt, umringt von Fremden, und es liest der Schauspieler Felix von Manteuffel.
Mehr als alles andere fühlte ich eine tiefe Einsamkeit. Ich würde Eliza nie wiedersehen. Ich würde meine Söhne nie wiedersehen oder meine Schwester und deren Töchter. Irgendwer sollte ihnen Bescheid geben, wollte ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob mich jemand gehört oder verstanden hat. Meine Stimme klang wie weit entfernt, heiser, stockend, vernuschelt, ungenau. Ich sah wie durch einen Spiegel. Undeutlich hörte ich Geräusche. Es gab jede Menge Lärm. Und ich war mir bewusst, dass sich eine Gruppe von Menschen über mich beugte, die alle zugleich schrien. Eine gezackte Menschenkuppel, die meine liegende Gestalt umschloss. Eine Servierglocke, um es mit einem Wort aus der Küche zu sagen, als sei ich der Hauptgang auf einem Teller, blutig serviert, saignant. Und man hielt mich warm, hielt mich gleichsam unterm Deckel. Ich muss über Schmerzen reden, denn was den Schmerz betrifft, unterscheiden sich meine Erinnerungen deutlich von denen der Menschen um mich herum, zu denen mindestens 2 Ärzte aus dem Publikum gehörten. Einige aus dieser Gruppe hatten Journalisten erzählt, ich hätte vor Schmerz geschrien, hätte immer wieder gefragt, was ist mit meiner Hand, warum tut die so weh? In meiner Erinnerung gibt es eigenartigerweise kaum Schmerz. Vielleicht wurde die Fähigkeit meines Geistes, Qualen wahrzunehmen, durch Schock und Verwirrung außer Kraft gesetzt. Ich weiß es nicht. Es ist, als wäre die Verbindung zwischen meinem äußeren, immer noch schreienden in der Welt sein, von meinem in mir drinnen selbst abgekoppelt gewesen, jenem selbst, das sich, wie ich heute glaube, fast im Delirium befand. Mörder rückwärts gelesen ergibt Red Rum. Red Rum hieß das Pferd, das 3-mal den Grand National Hindernislauf gewann, 1973, 1974 und 1977. Es war eher wahlloser Unsinn wie dieser, der mir durch den Kopf ging. Einiges von dem aber, was hoch über mir gesagt wurde, habe ich doch gehört. »Schneiden Sie den Anzug auf, damit wir die Wunden sehen können«, schrie irgendwer. »Oh«, dachte ich, »doch nicht meinen schönen Ralph-Lauren-Anzug.« Dann war da eine Schere, vielleicht auch ein Messer, ich weiß es wirklich nicht, und man befreite mich von meiner Kleidung. Es gab da das ein oder andere, um das man sich dringend kümmern musste, aber es gab auch das ein oder andere, das ich unbedingt zu sagen hatte. »In der Tasche sind meine Kreditkarten«, murmelte ich, ohne zu wissen, ob mir jemand zuhörte. »Und in der anderen Tasche ist der Hausschlüssel.« Ich hörte eine Stimme sagen, »Ist jetzt nicht wichtig.« Dann eine zweite Stimme, »Natürlich ist das wichtig. Wissen Sie nicht, wer das ist?« Ich lag wohl im Sterben, also war es vielleicht wirklich nicht wichtig. Ich würde meinen Hausschlüssel und meine Kreditkarten bestimmt nicht mehr brauchen. Wenn ich aber jetzt daran zurückdenke, wie ich mit brüchiger Stimme auf diesen Dingen beharrte, auf Dingen meines alltäglichen Lebens, glaube ich, dass ein Teil von mir, irgendetwas, das tief in mir kämpfte, schlicht nicht daran dachte zu sterben und durchaus vorhatte, Schlüssel und Karten künftig wieder zu gebrauchen, in einer Zukunft, auf der etwas in mir mit aller Kraft bestand. »Lebe«, flüsterte es in mir. »Lebe«.
Felix von Manteuffel liest aus Naiv Gedanken nach einem Mordversuch von Salman Rushdie. Das Hörbuch ist im Hörverlag erschienen. Über 8 Stunden ist es lang und kostet 25 Euro.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Als ich die kanadische Musikerin Peaches vor ungefähr 20 Jahren zum ersten Mal auf der Bühne gesehen habe, war sie Vorband von Björk.
Ach, krass.
Und ich war komplett, ich kannte sie nicht und ich dachte, was ist das? Und war total begeistert danach von ihr. Das sowas hatte man damals einfach noch nicht gesehen. Sie war in den Nullerjahren wirklich einer der Stars des Berliner Undergrounds. Und ihre Hymne Fuck the Pain Away, sowas hatte man bis dahin noch nie gehört. Und so eine Bühnenshow hatte man auch noch nicht gesehen. Gerade ist der Dokumentarfilm The Teachers of Peaches ins Kino gekommen. Porträt und Konzertfilm gleichermaßen. Der zeigt, wie Peaches über Nacht zur Ikone der feministischen und queeren Szene geworden ist. Ein Buch, das Peaches nachhaltig beeindruckt hat. Wir haben sie danach gefragt. Hier kommt Peaches Wirkungstreffer.
This is really weird, because I'm being very honest that... It was the book of Siddhartha, okay? I was traveling and I was really into not talking to people, letting the river take me, you know, like trying not to use my hands when I walk, like just trying to let go of everything. And this was when I was like 17. And it was really like, I'm not a Buddhist, but these ideas were so new to me and so different from my life as a North American loud child that it really shaped, gave me a whole new perspective and really changed me. Yeah, I just thought of it now. I haven't thought about that book in a long, long time.
Ehrlicherweise, sagt Peaches, war das Buch, das sie wirklich sehr geprägt hat, Hermann Hesses Klassiker Siddhartha. Das hat sie mit 17 Jahren auf einer Reise gelesen. Sie war damals auf einer Art Selbstfindungstrip, hat sich treiben lassen, so wenig wie möglich mit irgendwelchen Leuten gesprochen. Und dieses Buch, das hat sie damals wahnsinnig beeindruckt. Ein Buddhist sei sie zwar nicht, sagt Peaches, aber die Ideen in diesem Buch, die waren für sie so neu und so anders als ihr bisheriges Leben als lautes nordamerikanisches Kind, wie sie sagt. Das Buch hat sie also wirklich geprägt und ihr völlig neue Perspektiven aufgemacht, sagt Peaches. Lange, lange Zeit hatte sie überhaupt nicht mehr daran gedacht. Aber ja, das Buch Siddhartha, das haben sie wirklich verändert.
Ich finde das wirklich lustig, dass Peaches auch diese Hermann-Hesse-Phase hatte,
irre, ne?
Als Kanadierin. Und ich hatte das als Teenie auch. Und ich glaube, einige andere, bei mir war es allerdings der Steppenwolf, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich habe das Buch entdeckt, wo ich jetzt alles verstanden habe über mich
selbst. Ja, aber es ist niedlich, ne? Weil sie auch wirklich sich so ein bisschen grämt. Ne? Mhm. Und das machen, glaube ich, viele.
Ja, ja, es ist so ein bisschen Peinlichkeit dabei. Aber ich finde Ehrlichkeit vor allen Dingen an dieser Stelle des Wirkungstreffers ganz wichtig. Und Peaches empfiehlt. Hermann Hesses Siddhartha, die weltberühmte Legende von der Selbstbefreiung eines jungen Menschen aus den Zwängen der Familie und der Gesellschaft. Und zwar nicht mit Hilfe irgendwelcher Lehren, sondern allein durch seine eigenen Erfahrungen. Und Hermann Hesses Siddhartha ist als Taschenbuch bei Surkamp erschienen. 9 Euro kostet es. Die gebundene Ausgabe kostet 16 Euro.
Ja, und weil es einfach zu schön ist, spielen wir nochmal ihren großen Smash-Hit Peaches mit Fuck the Pain Away.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marie Kaiser.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Catherine Meurice, die großartige französische Comiczeichnerin, hat einen neuen Band herausgegeben. Catherine Meurice ist hierzulande bekannt geworden, weil sie eine aus der Redaktion von der Satirezeitung Charlie Hebdo war. Und zwar die einzige, die das Attentat überlebt hat. Durch einen, man muss wirklich sagen, unfassbaren Zufall. Sie hatte einfach schlicht verschlafen an dem Morgen, als das Attentat stattfand. Wegen Liebeskummer irgendwie die Nacht durchwacht und war dann einfach in der Situation zu überleben, hat eine tolle Graphic Novel damals über das damit fertig werden geschrieben. Und jetzt also der neue Band Allzu menschlich ist super lustig, stellen wir ihn gleich vor, zusammen mit unserem lesenden Autor.
Ja, und außerdem gibt's gleich die Radio 1 Buchbehandlung. Und erstmal lassen wir ein Kleidungsstück besingen, das bequemste der Welt ist. Vielleicht haben es ja einige von Ihnen schon an. Benny Sings mit Pyjamas.
Use me. Bill Withers war das hier bei Radio 1.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Immer wieder sonntags machen wir uns auf die Suche nach dem einen Buch, das gerade im richtigen Moment zum richtigen Menschen kommt. Vielleicht denken Sie gerade darüber nach, nochmal ganz von vorn anzufangen, wollen Inspiration oder Sie machen gerade eine schwierige Zeit durch und suchen ein Buch, das Sie treu durch diese Zeit begleitet. Sie planen vielleicht eine Reise, gründen eine Familie oder kündigen Ihren Job. Egal was es ist, wir finden das maßgeschneiderte Buch für Ihre Lebenssituation.
Das geht ganz einfach. Sie können sich nämlich hier bei uns bei der Radio 1 Buchbehandlung bewerben. Und zwar auf radio1.de. Da finden Sie unseren kleinen Fragebogen. Den befüllen Sie aus. Und dann bringen wir Sie zusammen mit einer oder einem unserer erfahrenen Buchbehandlerinnen und Buchbehandler. Heute hat Radio 1 Hörerin Rosemarie aus Nürnberg einen Termin für eine Buchbehandlung. Hallo Rosemarie.
Hallo.
Hallo. Ja, Sie hören unseren Podcast in Nürnberg, was uns natürlich sehr freut. Und Sie haben uns geschrieben, dass Sie Anfang des Jahres in Rente gegangen sind und selbst eine Buchhandlung in Nürnberg betrieben haben, die Sie übergeben haben. Sie schreiben, ich muss mein Baby nach 38 Jahren loslassen. Die literarische Therapie sollte mir dabei helfen. Wie schwer fällt Ihnen denn das Loslassen, Rosemarie?
Sehr. Es hat letztes Jahr war es noch schlimmer, jetzt geht es so einigermaßen, aber das ist natürlich 38 Jahre, ist eine ewige Zeit und ich habe diese Buchhandlung aufgebaut und es ist einfach mein Herzenskind natürlich und insofern brauche ich jetzt unbedingt ein Buch, das mich jetzt ein bisschen unterstützt beim Loslassen und
Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr harte Nuss für unsere Beraterinnen und Berater, weil Sie kennen sich ja selbst bestens mit Büchern aus. Warum haben Sie sich trotzdem für die Buchbehandlung entschieden?
Ja, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die besten Buchtipps, die ich immer erhalten habe, von meinen Kolleginnen gekommen sind.
Okay.
Also ich habe ganz, ganz viele Bücher, die hätte ich nie angeguckt, wenn sie nicht so der heiße Tipp von der Kollegin gewesen wäre. Mhm. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich ja da, wahrscheinlich Richtig.
Sie haben Ihren Fragebogen ausgefüllt und haben bei Allergien angegeben, alles, wo Autofiktion draufsteht. Was muss denn ein Buch mitbringen, damit Sie es begeistert annehmen als Vorschlag und das Ihnen auch dabei hilft, vielleicht in die neue Lebenssituation, ja, sich so ein bisschen drauf einzustellen, auf die Veränderung?
Naja, es muss natürlich gut geschrieben sein, es muss gut erzählt sein und ich muss auch mit dem Thema ein bisschen was anfangen können, obwohl ich auch schon immer Bücher gelesen habe, wo ich am Anfang gedacht habe, das ist jetzt nicht mein Thema und dann war es doch plötzlich beim Lesen. Was mir bei der Autofiktion jetzt nicht so gefällt, das ist, dass viele jetzt diesen Stempel aufgedrückt kriegen, das ist irgendwie so eine Seuche geworden und nicht alles ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, ja, das muss man jetzt wissen.
Ja, es ist nicht alles des Erzählens wert. Ne?
Genau.
Jetzt würden wir Sie an dieser Stelle sehr, sehr gerne mit Ihrer heutigen Buchbehandlerin verschalten. Mhm. Und zwar ist das Eleni Iftimio aus der Kreuzberger Buchhandlung Leseglück, eine ehemalige Kollegin zu beraten. Das ist ja echt eine Krux. Eleni, bist du da? Bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr könnt mich hören.
Sehr gut. Ja, ja, toll.
Ja, ich bin bereit. Also, Rosemarie, erstmal herzlichen Glückwunsch zu 38 Jahren. Also, das ist schon ganz schön viel. Ich bin im eigenen Geschäft bei 17 Jahren. Ich hoffe, ich schaffe es auch noch ein paar Jahre.
Das ist auch schon eine ganze Menge.
Ja, das ist auch schon was. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass für Sie die Situation jetzt nicht so einfach ist, es loszulassen. Und ich habe mir etwas überlegt und ich hoffe, Sie kennen es noch nicht. Mhm. Und zwar ist es das Buch von Danny Shapiro, das heißt Leuchtfeuer. Haben Sie das schon mal gehört?
Nein.
Schon mal sehr gut.
Nein, das ist schon mal sehr gut. Gut, dann kann ich Ihnen kurz mal anreißen, worum es geht. Und zwar beginnt die Geschichte 1985 in einem Vorort von New York. Die Sommerferien gehen zu Ende und Sarah und ihr jüngerer Bruder Theo fahren auf eine Party. Und dann betrinkt sich die ältere Schwester und lässt den jüngeren Bruder Auto fahren. Und mit im Auto sitzt noch eine Nachbarstochter. Und Theo möchte sie halt beeindrucken, weil der ist, ist halt ein bisschen in sie verknallt und möchte sie beeindrucken und fährt los und möchte sich während der Fahrt eine Zigarette anzünden und verliert die Kontrolle über den Wagen und es passiert ein Unfall und die Nachbarstochter stirbt. Dann ist das jetzt ein großes Drama und das ist eben der Aufhänger der Geschichte, ein großes Familiengeheimnis. Und alle möglichen Personen werden die nächsten 20 Jahre davon beeinflusst. Und was mich an dem Buch so sehr fasziniert hat, ist eben die Sprache. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie das, also hatten wir im Vorgespräch ja auch gehört, dass Sie gerne so Bücher lesen mit guter Sprache, also tolle Geschichte. Und auch, weil ich auch gesehen habe in Ihrem Steckbrief, dass es auch kulinarisch für Sie einfach mal auch interessant sein könnte.
Was ist denn da kulinarisch interessant in dem Buch, Eleni?
Also der Theo ist ein Sternekoch, also er wird zum Sternekoch. Ja. Und da werden ganz viele Gerichte auch so besprochen. Das ist aber natürlich nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist dieses Familiengeheimnis und wie die Familienmitglieder jeweils damit umgehen. Also es ist ein absolut tolles Buch. Ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen.
Rosemarie, könnte das was sein für Ihre Lebenssituation, für diesen Wechsel aus dem Beruf in die Rente?
Auf alle Fälle. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, vor allem das Schöne, wenn ich noch kurz einen halben Satz dazu sagen darf, ist eben auch, dass die Eltern dieser beiden Teenager, die haben ja auch ihre eigene Geschichte noch und das wird eben alles so zusammen, also das wird alles so zusammengebaut und das ist wirklich, also wie Familiengeheimnisse funktionieren und dass es sie eigentlich in jeder Familie gibt und das finde ich super interessant und auch die Autorin hat auch einen Podcast, der sich mit Familiengeheimnissen beschäftigt.
Also wahrscheinlich auf Englisch, ne? Oder gibt's
Leider auf Englisch, ja.
Spannend. Ja, toll. Also da sind wir natürlich jetzt sehr, sehr gespannt, Rosemarie, ob das Buch verfängt. Also vielleicht können Sie uns ja wirklich nochmal Rückmeldung geben, wenn Sie es hinter sich haben. Es ist ja wirklich auch ein sehr neues Buch. Es ist erst im Februar erschienen.
Ja.
Das heißt, es haben wahrscheinlich auch noch nicht viele andere Hörerinnen und Hörer gelesen.
Falls es Sie auch interessiert, Leuchtfeuer von Danny Shapiro wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Das Buch hat 288 Seiten. Ist bei Hansa Blau gerade erschienen und kostet 23 Euro. Und an dieser Stelle sagen wir ganz vielen Dank für die gute Beratung an Eleni Eftemio aus der Buchhandlung Leseglück.
Ja, danke schön. Alles Gute, liebe Rosemarie, für Ihren weiteren Weg.
Ja, einen tollen Sommer in Freiheit, liebe Rosemarie.
Genau.
Wir beneiden Sie.
Und jetzt habe ich mehr Zeit zum Lesen. Ne?
Genau, deswegen, eigentlich sollten auch Sie weiter Bücher empfehlen und genießen Sie die viele gewonnene Lese- und Lebenszeit. Wir schicken ganz liebe Grüße nach Nürnberg.
Danke.
Tschüss.
Danke euch.
Tschüss. Schönen Abend.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie dringend eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de. Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Seit ihrer Graphic Novel Die Leichtigkeit, in der die französische Comiczeichnerin Catherine Meurice den Terroranschlag auf ihre Redaktion, die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo, verarbeitet hat, ist sie weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt. In ihrem neuen Band widmet sich Catherine Meurice auf je einer Doppelseite einem großen Philosophen. Ob Rousseau, Camus, Nietzsche oder Freud. Jeder dieser Denker wird mit einer resoluten Figur konfrontiert. Und meistens ist es eine Frau, die das große, unantastbare Genie vom Sockel und zurück auf den Teppich holt. Allzu Menschliches heißt dieser Comic. Für uns gelesen hat ihn der Berliner Comiczeichner Flix. Und der ist jetzt unser Gast bei den Literaturagentinnen auf Radio 1.
Und darüber freuen wir uns sehr. Schönen guten Abend, Flix.
Hallo, hallo.
Hallo. Wie sieht denn so eine Konfrontation konkret aus? Also welche Beispiele haben dir gut gefallen, sind dir noch in Erinnerung geblieben?
Also ich finde dieses Buch ja super. Also es geht schon los mit dem Cover, wo wir so den großen Block der Gedanken irgendwie sehen mit einer kleinen weiblichen Person, die liest und deren Rockschoß so zur Seite fliegt und klar macht, okay, hier wird wirklich was von einem Sockel runtergeholt und das gelingt sehr gut. Für mich war der Anfang so ein bisschen wie Heidegger sagen würde, man ist so in die Welt geworfen. Mhm. Man muss sich erstmal zurechtfinden. So, und weil es ist ja eine französische Autorin, das heißt also, das ganze Buch geht nicht, wie wenn es ein Deutscher vielleicht gemacht hätte, mit Nietzsche, Kant oder Freud los, sondern mit Descartes, Voltaire und Deleuze. Und da bin ich im ersten Moment gar nicht so sicher, was deren Philosophien sind. Ja, da musste ich erstmal so ein bisschen reinkommen. Aber schon bei der vierten Geschichte hast du auf einmal Blaise Pascal, der twittert seine Gedanken und das Ganze passt so gut in die Jetztzeit. Und spätestens da hat sich das Konzept erschlossen. Man hat die großen Philosophen der Welt, die Verbindungen herstellen zu der Jetztzeit und eben gezeigt wird, okay, die waren zwar clever, aber die haben auch wirklich, wirklich ihre Schwächen, Eigenheiten und Mängel.
Wie kommen die großen Denker denn nun weg? Holt Catherine Meurice die durch dieses Verfahren richtig vom Sockel oder werden die einfach ein bisschen menschlicher, wie der Titel das ja vielleicht auch vermuten lässt?
Wird es auf jeden Fall. Also ich fand's, je weiter ich in dem Buch fortgeschritten bin, immer besser. Also man hat dann auf einmal Kant, der Karaoke singt, du hast Diderot, der schreibt über die Frauen und philosophiert, wie die so sind und dann irgendwann sinkt er in sich zusammen und die Birne ist kaputt, also sein Kopf ist kaputt und die Frauen schreiben so ihre eigene Geschichte und überhaupt wird bei diesem ganzen Buch klar, dass so der weiße Geniekult in Westeuropa doch auf jeden Fall weibliche Unterstützung gehabt haben muss, also im Sinne von als Ideengeber, denn die Männer sind zwar so in ihrer Selbsttrunkenheit ihrer Gedanken sehr, sehr groß, Aber sie sind damit nicht alleine und sie sind da auch nicht alleine drauf gekommen. Und das zeigt Katharine Meurisse sehr gut mit so einer weiblichen Figur, so einem alter Ego, so wie sie sich selber zeichnet, die immer wieder auf diese Philosophen trifft und damit auch eine große Zeitreise durch die letzten 2000 Jahre macht.
Jetzt ist ja auch schon doch dieses Format gut zu haben, weil eben jeweils eine Doppelseite einen Denker porträtiert und dessen Ideen. Du hast gerade gesagt, du hast dich da so ein bisschen reinlesen müssen. Also braucht man schon auch gewisses Vorwissen oder würdest du sagen, das eignet sich schon auch als so eine Art Einführung in die Philosophie?
Naja, mein Lateinlehrer hätte gesagt, non solum sed etiam, also sowohl als auch. Es ist natürlich immer bei Dingen, die mit so Metaebenen spielen, super, wenn man ein bisschen was weiß. Man schmunzelt noch mal mehr. Aber da man das, glaube ich, bei den allermeisten Leuten nicht voraussetzen kann, ja, dass man sich so tief in die Materie der Philosophie eingearbeitet hat, steht am Ende von jeder Doppelseite ein kurzer Text, ja, wo ein Hilfstext von Mathilde Chedru, die das geschrieben hat und die kurz die Idee dieser Philosophen zusammenfasst und, na, ich will nicht sagen, die Pointe erklärt, aber Hintergrund gibt, sodass einem sich die Pointe selber erschließt. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese Doppelseiten also nicht exklusiv für dieses Buch entstanden sind, sondern eine Sammlung sind von eben diesen doppelseitigen Strips, die vorher im Philosophie-Magazin in Frankreich erschienen sind und da ja sowieso auch, sagen wir mal, eine Leserschaft haben, die vielleicht doch ein bisschen mehr weiß als der Durchschnitt. Aber das hindert uns nicht.
Ja, also für mich hört sich das Ganze so ein bisschen an wie das ideale Geschenk für die intellektuelle Freundin oder den intellektuellen Freund.
Ja, würde ich auch sagen. Also wenn du so einen klassikeraffinen Schwiegervater hast, der 75 wird, kann man dem das mitbringen. Du, wenn du Freunde hast, die überhaupt gerne lesen oder irgendwie sich auch mit Literatur beschäftigen oder mit Gedanken beschäftigen, ist es super. Aber man kann es auch den Teenagern schenken, die wissen, dass sie nichts wissen. Und dann ist es ein guter Einstieg.
Sehr schön. Und jetzt vielleicht auch nochmal für alle, die Katharine Meurisse nicht so richtig vor Augen haben. Wie würdest du diesen Stil beschreiben?
Also die Frau hat eine flotte Linie, das kann man gar nicht anders sagen. Die kommt aus dem Journalismus, also aus dem gezeichneten Journalismus, den wir auch in Frankreich ein bisschen mehr vertreten haben als hier in Deutschland. Das heißt also, sie ist in der Lage, sehr schnell Linien zu machen. Die Linien sitzen, sie macht zwar Skizzen vorneweg, aber die Linie kommt sehr lebendig drüber. Und wer vielleicht die Arbeiten von Claire Bretécher kennt, die wäre so eine Verbindung. Oder eben auf dem deutschen Markt zum Beispiel Ralf König, der auch mit so einer schnellen Linie Figuren, Gesichtsausdrücke und ganze Szenerien aufs Papier zaubert. Und das kann sie ganz besonders. Und gerade, was man so sieht, dass sie sich für die Figuren, also vom Tempo leiten lässt, aber für die Landschaften Zeit nimmt. Also setzt sich hin, zeichnet dann auch die Pflanzenwelt oder eben die antiken Säulen, die man irgendwie im Hintergrund braucht. Und da sieht man, ja, die ist nicht nur schnell, die kann auch noch was.
Klicks, wir brauchen jetzt ganz flott von dir noch dein Kurzurteil für den Buchumschlag.
Na, ich würde sagen, da halten wir uns an den Comic-Sokrates. Ich lese, also bin ich.
Gut, das sagt der Berliner Comiczeichner Flix. Über den Band Allzu Menschliches der französischen Comiczeichnerin Katharine Meurisse. Erschienen ist der Band bei Carlsen, übersetzt von Lilian Pitan. 96 sehr schön kolorierte Seiten, wie wir gerade gehört haben, kosten 20 Euro. Und wir danken sehr, sehr herzlich, Flix.
Sehr, sehr gerne.
Schönen Abend.
Tschüss, bis bald.
Tschüss. Radio 1. Reine Poesie. Der Gedichtband des Monats.
Unser Gedichtband des Monats Mai ist dem ewigen König des Rock'n'Roll gewidmet, Elvis. Die Künstlerin und Lyrikerin Doris Vogel hat 100 Gedichte über Elvis Presley in Dieses Buch gehört dem König 2.0 versammelt. Das ganze Leben von Elvis wird nachvollzogen wie in einer Art lyrischen Biografie. Aber Doris Vogel legt auch das frei im Leben von Elvis, was uns Nicht-Rockstars genauso beschäftigt. Das Gefühl von Verlorenheit, von Einsamkeit, Selbstzweifel und auch eine Sehnsucht nach einem bedeutungsvollen Leben.
Ja, und dass Klamotten im Leben von Elvis eine wichtige Rolle gespielt haben, das wissen die meisten und auch in Doris Vogels Gedichten tauchen sie auf. Kleider, stoffliche Verbindungen. In der vergangenen Woche haben wir das Gedicht Jumpsuit gehört. In dieser Woche ist Seidenschal dran.
Für mich steckt da drin diese Verehrung, dass man Überbleibsel aus seinem Leben fast wie Reliquien verehrt. Und ich habe das verbunden mit dem Schweißtuch der Veronika, beziehungsweise dem Grabtuch von Turin, dass das so eine fast religiöse Bedeutung hat. Bedeutung bekommt.
Das sagt Doris Vogel selbst über das Gedicht Seidenschal aus unserem Gedichtband des Monats Mai. Dieses Buch gehört dem König 2.0. Das Buch ist im Alfred Kröner Verlag erschienen. 140 Seiten kosten 22 Euro. Und wir hören das Gedicht jetzt. Seidenschal, gelesen von Doris Vogel selbst.
Seidenschal. Schweiß hat sich in den feinen Stoff gelegt, als wollte er das Gewebe veredeln. Mit Salz und Wasser reicherst du die Farben an. Ich will dich anfassen, dich berühren, einmal nur. Die Rettung kommt Haut auf Haut. Über die Fingerspitzen dein Geheimnis absorbieren. Du schreibst dich ein in tausend Tücher, gibst sie aus, als gäbest du ein Stück von dir. Wohl wissend, deine Gaben sind unser Lebenselixier. Nun bist du bei mir, heller Wahnsinn, reflektiert hinter Glas, geschützt vor fremden Blicken, über Kopf und Kissen hängt mein Grabtuch von Turin.
Katja Scholz kann vieles: lektorieren, schreiben, zeichnen, illustrieren, übersetzen. Sie hat als Lektorin und Programmleiterin gearbeitet, zuletzt lange beim Mare Verlag in Hamburg. Und nach 25 Jahren im Buchbusiness hat sich Katja Scholz im vergangenen Herbst dazu entschieden, ihren sicheren Job an den Nagel zu hängen und sich als Freie durchzuschlagen.
Was das genau heißt, Katja Scholz fragt genau das auch andere Kunstschaffende. Das Leben der Freien heißt ihr Online-Fragebogen-Projekt. Und über das sprechen wir jetzt mit Katja Scholz. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wie kam denn überhaupt die Idee für diesen Fragebogen zustande? Warum haben Sie den entwickelt?
Also die Fragen lagen ja irgendwie auf der Hand. Also die haben sich einfach plötzlich mir gestellt, als ich meine Festanstellung verlassen habe. Die Idee zu dem Fragebogen habe ich dann bekommen, nachdem ich mich einmal länger mit einer befreundeten Malerin in Hamburg in ihrem Atelier unterhalten hatte. Da hatte ich sie ziemlich intensiv so befragt nach ihrem Arbeitsalltag und genau die Fragen gestellt, die eigentlich jetzt so oder so ähnlich in dem Fragebogen auftauchen. Wann kommst du ins Atelier und stehst immer um die gleiche Zeit auf? Und was machst du, wenn du keine Aufträge hast? Was machst du, wenn du irgendwie nicht inspiriert bist und so? Und hinterher dachte ich, das war so spannend, was sie mir erzählt hat. Diese Antworten hätte ich eigentlich ganz gerne auch noch von anderen, so aus Neugier, aus privater Neugier. Und dann habe ich so 1, 2, 3 Freundinnen gefragt, Künstlerinnen, ob die sich vorstellen könnten, also für mich persönlich einfach einen Fragebogen zu beantworten. Und die waren total begeistert. Und ich glaube, es waren 2 Faktoren. Das eine war, die waren irgendwie Feuer und Flamme so grundsätzlich für die Idee eines Fragebogens. Und ich glaube, viele Menschen beantworten ganz gerne Fragen, wenn es jetzt nicht gerade so eine Umfrage von der Sparkasse ist, zu uns gesagt. Und zweitens, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach genau, zweitens haben dann die jeweils gesagt, und zwar alle 2 oder 3, die ich am Anfang fragte, wenn du das andere fragst, dann wüssten wir wahnsinnig gerne, was die jeweils auch antworten.
Aha.
Und da dämmerte mir so langsam, dass ich das vielleicht größer anlegen könnte und dass ich vielleicht nicht nur meine eigene Neugier damit befriedigen kann, sondern vielleicht auch den Kunstschaffenden untereinander irgendwie Hilfe gegeben werden kann, wenn die erfahren, wie es anderen geht, was man vielleicht nicht allzu oft erfährt.
Da spricht ja so eine große Einsamkeit und ein bisschen auch Orientierungslosigkeit im Arbeiten der Freien irgendwie raus aus dieser Reaktion.
Ich glaube nicht unbedingt Orientierungslosigkeit, aber ich glaube, viele sind ständig unsicher oder oft. Und das gilt auch nicht für alle, aber viele fragen sich dann schon, die können sich natürlich nicht so unmittelbar vergleichen. Und sie sind oft, wenn sie im Schaffensprozess sind, in einem relativ, ja tatsächlich einsamen und auch resonanzleeren Raum und können nicht so leicht eine Antwort kriegen darauf, mache ich genug und ist das gut genug, was ich mache und bin ich eigentlich fleißig genug und muss ich nicht mehr tun? Und das sind ja ganz zentrale Fragen in künstlerischen Schaffensprozessen, anders als so im Büroalltag, wie man ihn kennt. Und ich glaube, deswegen hat das einen Nerv getroffen.
Sie haben gerade so schön nebenbei gesagt, die Fragen, die sich so ganz selbstverständlich stellen, aber diese 15 Fragen, die Sie da stellen, das sind ja eben, wie Sie sagen, welche, die den künstlerischen Alltag streifen. Welche dieser Fragen sind da besonders ergiebig? Auf welche gibt es vielleicht auch besonders überraschende Antworten?
Also ich finde ganz spannend immer die letzte Frage. Das ist die Frage, wovor hast du Angst? Mhm. Weil da alle Teilnehmer sehr unterschiedlich darauf antworten. Manche beantworten das rein beruflich, andere aber auch sehr privat. Und da kommen wirklich ganz überraschende Antworten. Da gucke ich oft als erstes auf diese letzte Frage.
Ulrike Dresner schreibt so schön: vor mir selbst. Das fand ich sehr eindrucksvoll.
Ja, da habe ich ihr dann zurückgeschrieben: was meinst du eigentlich? Und dann hat sie gesagt: ich weiß nicht, das hat mich auch überrascht. aber andere machen das auch ein bisschen ausführlicher und ganz konkret auch davor, dass sie irgendwie das Augenlicht verlieren oder dass sie Arthrose kriegen und nicht mehr schreiben können, also die Hände nicht mehr so gut benutzen können oder so, was man gut verstehen kann. Dann finde ich auch die Frage nach der Arbeitsumgebung, also das interessiert mich persönlich, also mich persönlich interessieren natürlich alle, sonst hätte ich sie nicht gestellt, aber mit der Arbeitsumgebung und der Stille beispielsweise, weil ich sehr ablenkbar bin und immer das Gefühl habe, ich brauche so die perfekte Stille, ich muss meinen Schreibtisch haben und ich darf nichts hören und so, und bin total überrascht, wie viele antworten, dass sie eigentlich ganz gut arbeiten können bei Hintergrundlärm und auch in öffentlichen Räumen, in Cafés, in Bahnhöfen, in vollen Zügen und so. Und das hätte ich überhaupt nicht erwartet beispielsweise.
Mich hat überrascht, wie oft selbst gestandene Leute von schweren Selbstzweifeln gepackt werden und wie ehrlich sie darüber Auskunft geben. Das hat ja auch ein bisschen was Tröstliches, dass sich selbst die Besten regelmäßig einbilden, dass sie gar nichts können. Hatten Sie das erwartet und hatte das auch für Sie was Tröstliches?
Ja. Ich hatte es ein bisschen erwartet, weil ich ja in meiner beruflichen Laufbahn immer schon viel mit SchriftstellerInnen zu tun hatte oder auch mit Illustratorinnen und Illustratoren. Und ich wusste, dass viele von Selbstzweifeln geplagt sind und von Ängsten, die ich von außen gar nicht nachvollziehen konnte. Und auch gerade bei den Erfolgreichen habe ich das oft festgestellt, bis mir dann irgendwie klar wurde, sie stehen natürlich irgendwie auch unter Druck, weil sie Angst haben, bestimmten Erfolg nicht wiederholen zu können. Also das war mir schon so ein bisschen vertraut von meiner Arbeit als Lektorin. Aber dass die jetzt so offen und ehrlich darauf antworten würden, auch jetzt Kunstschaffende, die ich persönlich bislang gar nicht kannte, das hatte ich in der Form eigentlich nicht erwartet. Und ich finde es natürlich fantastisch, weil ich jetzt auch von anderen immer höre, genau was Sie gerade gesagt haben, wie tröstlich das ist und wie entlastend. Also ich, es gibt ja auch diesen Podcast von Alena Schröder und Till Räther, die beide uns auch teilgenommen haben. Und die nennen diesen Podcast, in dem sie sich ja auch viel mit dem kreativen Schreibprozess beschäftigen, immer, also oft ihren Entlastungspodcast. So ein bisschen ist das auch, glaube ich, jetzt die Wirkung. Ich kann gar nicht mal sagen, die ursprüngliche Idee, die hatte ich damals in der Form nicht, aber die Wirkung dieses Fragebogens.
Ja.
Dass sich viele getröstet fühlen.
Das hört sich jetzt auch alles ganz schön nach Schwerstarbeit an. Sie als jemand, der ja offenbar wirklich mit vielen Talenten gesegnet ist und viele, viele verschiedene Dinge macht, jetzt inzwischen als Freie, da frage ich mich natürlich, haben Sie diesen Schritt manchmal bereut?
Keine Sekunde. Ich bin total glücklich. Ich habe manchmal das Problem, dass ich mich nicht so richtig entscheiden kann, was will ich jetzt eigentlich gerade lieber machen. Zu meiner eigenen Überraschung illustriere ich zurzeit mehr, als dass ich schreibe. Das hatte ich so eigentlich nicht erwartet, aber ich bin total im Glück. Kenne natürlich auch viele der Sorgen und Ängste, die jetzt andere mir beschreiben. Insofern hilft mir da der Fragebogen auch selber persönlich wirklich sehr. Aber bereut habe ich den Schritt wirklich nie. Wenn ich irgendwas vermisse, dann sind das manchmal meine Kolleginnen.
Also ja.
Die Fluggespräche, die man halt im Büro hat. Aber da hat es natürlich durch die Pandemie schon eine langsame Entwöhnung gegeben und man hat andere Mittel und Wege gefunden, sich zu finden. Und deswegen haut das eigentlich alles ziemlich gut hin.
Ja, man kann ja auch am Telefon oder per Videoschalte vielleicht mal einen Kaffee zusammen trinken.
Genau.
Katja Scholz ist Autorin, Illustratorin, Übersetzerin und sie ist selbstgewählte Freie. Wir empfehlen ihre Seite im Netz katjascholz.de, Scholz mit TZ. Und da ist dann auch der Fragebogen zu finden, das Leben der Freien. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke herzlich.
Schönen Abend. Tschüss.
Einen schönen Abend. Tschüss.
Jamie Drake, Easy Target. Das war's heute schon wieder von uns Literaturagentinnen. Aber wenn Sie mehr Literatur hören wollen, dann schalten Sie doch einfach am Donnerstag Radio 1 ein. Ab 19 Uhr, da hören Sie die Buchpremiere von Salman Rushdies Knife, live übertragen aus dem Deutschen Theater. Ulrich Mattes wird da sein und die deutschen Passagen lesen. Das lohnt sich wirklich, da vielleicht nochmal einzuschalten.
Und Marie Kaiser und Thomas Böhm moderieren. Das wollen wir hier nicht unterschlagen. Radio hören lohnt sich aber auch heute Abend weiterhin, denn hier gibt es gleich nach den Nachrichten einen weiteren Teil des grandiosen Tonsteine-Scherben-Podcasts. Wir sagen Ahoi, wünschen noch einen schönen, schönen Frühlingsabend. Machen Sie es gut.
Tschüss, guten Abend.
Radio 1. Nur für Erwachsene.